Lessing, kurz betrachtet, um die Fronten, die in diesem Streit zutage getreten sind, uns zu vergegenwärtigen. Ich lege deshalb ein gewisses Gewicht auf diese Frontstellung, die sich darin abzeichnet, weil sich sehr bald zeigen wird, dass in dieser Bruchzone der deutschen Philosophie und Theologie solche Konstellationen sich als Wegzeichen und Markierung auf die idealistische, man könnte sagen, zunächst die eine Endlösung anmutende Auflösung der Problematik von Religion und Philosophie ausnehmen, dass aber in Wirklichkeit schon am Anfang dieser Konstellationskette sich Perspektiven abzeichnen, die über die Lösung des Idealismus hinausdrängen und in die nachidealistische Zeit hineinleuchten. Es ist gerade Lessing, der in seinen letzten Äußerungen Gedanken anklingen lässt, die über die idealistische Position in ihrer Vollendung bei Hegel hinausweisen und in die Nähe durchaus materialistischer Konzeption der nachhegelischen Position einweisen. In dem Fragmentenstreit zunächst waren es drei Positionen, die in innerer Gegensätzlichkeit zueinander sich verhielten, nämlich auf der einen Seite der von der englischen Philosophie gespeiste Deismus und Naturalismus eines Reimarus im abstrakten und kontradiktorischen Gegensatz gegen die altprotestantische Orthodoxie, die sich in Götze, dem Hamburger Pastor, zu Wort gemeldet hat, und der Position Lessings selbst. Lessing steht weder auf der Seite des englischen Deismus oder des reimarischen Naturalismus, noch teilt er die Position der neuen Theologie, der sogenannten Neologie, wie sie in der zeitgenössischen wissenschaftlichen Theologie sich zu Wort meldete, nachdem bereits in der praktischen kirchlichen Theologie einige ihr vorausgegangen waren, wie der Abt Jerusalem, der Vater des jungen Mannes, der dann Goethe zum Vorbild des Werder diente. Diese Position war unerachtet des Anspruchs auf Vernünftigkeit für Lessing das genaue Gegenteil der mit dieser Vernünftigkeit beanspruchten Fortschrittlichkeit des theologischen oder religionsphilosophischen Denkens. Er selbst, Lessing, konnte weder diese beanspruchte Vernünftigkeit als eine reale akzeptieren, noch die in der Orthodoxie von dieser neueren Theologie verketzerte Irrationalität als bloße Unvernunft abtun, sondern er war der Auffassung, dass tatsächlich innerhalb des orthodoxen altprotestantischen Religionssystems sich eine bündige Darstellung des Begriffs von wahrer Religion unter dem Prinzip, unter dem ausschließenden Prinzip der Offenbarung zur Darstellung gebracht habe. Wohingegen auf der Seite der englischen Religionsphilosophie sich ein Begriff oder eine Idee der wahren Religion unter der strengen Ausschließung der Notwendigkeit von Offenbarung zur Darstellung gebracht habe. Eine unsaubere Kontamination dieser beiden Gegensätze findet er in der Position der Neologie, wo die Ausschließung zwischen Offenbarung und Vernunft ermäßigt wird, zu einem nur konträren Gegensatz, in dem beide Positionen möglicherweise wahr sind. Man könnte also die tatsächlich von Lessing vorgefundenen Positionen in ein Dreieck konstruieren, wobei die drei Positionen Orthodoxie, Naturalismus und Neologie sich untereinander in charakteristischen Gegensätzen verhalten. Naturalismus und Orthodoxie verhalten sich wechselseitig. im Verhältnis des kontradiktorischen, des ausschließenden Gegensatzes. Offenbarung und Vernunft schließen sich gegenseitig aus. Wenn die Position der Vernunft bezogen wird, wird die Offenbarung als eine unnötige und unmögliche Mitteilung göttlicher Wahrheit ausgeschlossen. Umgekehrt, wenn in der Orthodoxie die Position der Offenbarung bezogen wird, wird die Vernunft ausgeschlossen als ein mögliches Organ der wahren Auffassung wahrer Religion. Die Neologie meint mit dieser Ausschließung aufräumen zu können und beide Positionen, die der Vernunft und die der Offenbarung, so miteinander vereinigen zu können, dass beide zwar nicht identisch sind, aber beide sich auch nicht einfach ausschließen. So wenig sich etwa die beiden Sätze ausschließen müssen, obwohl sie nicht identisch sind. Einige Menschen sind weiß, einige Menschen sind rot. Diese beiden Sätze schließen sich keineswegs aus, sondern beide können wahr sein. Und genau in diesem Verhältnis der Kontrarität glaubt die Neologie, das Verhältnis zwischen Offenbarung und Vernunft konstruieren zu können. Nun gibt es freilich auch das andere konträre Verhältnis, dass beide falsch sein können. An dem Beispiel erörtert, alle Menschen sind weiß, alle Menschen sind rot. Beide Urteile sind nicht einfach wahr, sondern beide Urteile sind falsch. Und genau das scheint die Position zu sein, die Lessing als die von ihm anzunehmende in den Blick genommen hat. Und dieser Standpunkt wird von ihm nicht mehr theoretisch im Begriff ausgeführt, wohl aber in den 100 Paragraphen seiner Erziehung des Menschengeschlechts mit einiger Deutlichkeit charakterisiert und dann in dem sogenannten Spinoza-Gespräch mit Jacobi noch deutlicher an den Tag gebracht. Das bedeutet, dass wenn Lessing die Frage nach der Wahrheit der Religion stellt, er diese Wahrheit der Religion nicht einfach identifiziert, weder mit der Vernunft noch mit der Offenbarungsreligion, sondern die Frage aufwirft, ob die Wahrheit der Religion überhaupt in einer Religion liege oder ob unter Umständen die Wahrheit der Religion jenseits von religiösem Bewusstsein dieser oder jener Art, einer auf Offenbarung gegründeten oder auf Vernunft gegründeten religiösen Überzeugung zu liegen kommen. Denn dies könnte ja eine Möglichkeit, eine Denkmöglichkeit sein, in der die Gegensätze zwischen Offenbarungsreligion und Vernunftreligion sich beidseitig als falsche Gegensätze herausstellen. Weder die orthodoxe oder die theistische, noch die neologische Lösung, sondern eine Lösung, die aus dem Raum der Religion hinausführt und die Wahrheit aus der Religion verlagert in einen Bereich, den es erst in seiner Autonomie zu erschließen gilt. Und die Tendenzen in Lessings letzten Schriften zielen, wie ich meine, unmissverständlich in diese Richtung. Ich hoffe, dass Ihnen anhand der Erziehung des Menschengeschlechts und der Spinoza-Gespräche mit Jacobi deutlich machen zu können. Die Erziehung des Menschengeschlechts, diese 100 Paragraphen, die er im Jahre 1780 veröffentlicht hat, es sind in mehrfacher Hinsicht im höchsten Grade bedeutsam, vor allem in der doppelten Hinsicht, die hier herausgestellt werden soll, dass nämlich in diesem Text zum ersten Mal in der deutschen neueren Geschichte der Philosophie und auch des Nachdenkens über Religion die Geschichte zu einem unumgänglichen Thema erhoben worden ist. Und zwar so, dass hier abgehoben wird auf die Geschichte nicht eines einzelnen Volkes, nicht eines einzelnen Staates, sondern es abgehoben wird auf die Geschichte im Sinne der Geschichte des Menschengeschlechts im Ganzen. Und dass die Frage aufgeworfen wird, was eigentlich der Sinn dieser Geschichte der Menschheit im Ganzen sei. Dies ist der eine Aspekt, der geschichtsphilosophische, könnte man sagen, der in diesen 100 Paragraphen von Lessing vorgetragen wird. Und der andere Aspekt, der nicht minder wichtig und wesentlich ist und die Parallele dazu bildet, ist der, dass die Bewegung in der Geschichte der Menschheit zu bemessen ist nach den Motivationen menschlichen Handelns und Verhaltens. Und das heißt, nach dem Gesichtspunkt der Moralität. Die Frage der Sinnhaftigkeit der Gesamtgeschichte der Menschheit und die Frage nach der Bestimmtheit und Bestimmung menschlichen Verhaltens. Diese beiden Fragen, die historisch-geschichtsphilosophische und die moralisch-ethische Fragestellung, sind hier miteinander verkoppelt. Die Art und Weise wird wohl leicht deutlich zu machen sein, wenn beachtet wird von vornherein, dass Lessing eine Einteilung der Menschheitsgeschichte in drei große Perioden seiner Darstellung zugrunde legt. In einer ersten Periode der Geschichte im eigentlichen Sinne. Und zur Präzisierung wäre hier schon hinzuzufügen, Geschichte im eigentlichen Sinne hebt nach Lessings Verständnis an, mit dem Eingriff von Offenbarung in die natürliche Entwicklung und das natürliche Leben der Menschheit. Diese Geschichte, einsetzend mit einer ersten Offenbarung, gliedert sich in drei große Perioden, von denen die erste Periode die Geschichte Israels umfasst, von der Väterzeit bis zur Erscheinung Christi. Die zweite Periode datiert in diesem System von der Erscheinung Christi bis an die Schwelle oder bis etwas über die historische Gegenwart des Autors dieser 100 Paragraphen hinaus. Denn die letzten Paragraphen 81 bis 100, die dieses dritte Zeitalter der Menschheit treffen, werden von Lessing nicht apodiktisch formuliert, sondern zumeist in Frageform, als sei er der Meinung, diese Zeit und die Schwelle zu diesem neuen dritten Zeitalter sei zwar in die nächste Nähe, in die nächste historische Nähe gerückt, aber noch nicht überschritten, als sei die Menschheit gewissermaßen noch im Begriff des Überschritts über die Schwelle vom zweiten zum dritten menschheitlichen Säkulum. In der ersten Periode steht das menschliche Denken und auch das menschliche Verhalten noch ganz und gar im Bann der sinnlichen Existenz und des endlichen Daseins. Das Leben reicht für das sich selbst verstehende Menschenwesen in dieser Periode nicht über den Horizont des sinnlichen und zeitlichen Existierens hinaus. Die Leibhaftigkeit und die Sterblichkeit bilden die Markierung, die Grenzmarkierung für das Existenzverständnis dieser Periode. Und das bedeutet, dass die Motivation zum Verhalten auch nur aus diesem Raum und aus diesem Bereich erwachsen können. Zum richtigen und zum guten Verhalten werden Menschen durch die Aussicht auf sinnliche, leibhaftige, zeitliche Belohnung angeregt und vom schlechten Verhalten abgehalten durch die Androhung zeitlicher, irdischer diesseitiger Strafe. Alles spielt sich in diesem Raum des Diesseits ab. Das Drängen und das Sinnen nach einem irdischen Glück ist die Maxime, das Prinzip, und die Strafen und die Belohnungen beziehen sich auf diesen Raum und auf diesen Bereich. Eine Überschreitung dieser Dimension, man könnte sagen, dieser Dimension des empirischen Eudämonismus, erfolgt mit der zweiten Epoche, mit der zweiten Periode der Menschheitsgeschichte. Denn Christus hat eine neue Dimension für das menschliche Bewusstsein eröffnet, die Dimension auf das ewige, jenseitige Dasein und Leben, zu dem das irdische Diesseitige im Verhältnis der Vorbereitung und der Disposition steht. Sodass nun nicht mehr die Aussicht auf irdisches Glück das Verhalten motiviert und die Angst vor irdischer Strafe und die Lust an irdischer Belohnung das Handeln motiviert, sondern nun ist es der Ausblick auf ein ewiges, jenseitiges Glück, auf eine Eudaimonia jenseits dieses irdischen Daseins, welches das Verhalten in dieser irdischen Welt zu motivieren beginnt. Das jenseitige Glück, das ewige Heil, wird zum Motiv für die Moralität der Menschheit in dieser zweiten Periode. Das Gute, das im guten Tun realisiert wird, wird nicht um seiner selbst willen getan, sondern mit Rücksicht auf einen Endzweck, der in der glückhaften und in der seligen Existenz, in dem seligen Leben bestehen soll. Die Moralität ist ein Mittel, um ein Leben, um ein Dasein zu erlangen, das jenseits der natürlichen Bedrängnisse liegt, in einer übernatürlichen, reinen Existenz, einer Visio Beatifica, wie es in der scholastischen Theologie formuliert worden war. In dieser Situation aber leitet das ganze moralische System der Menschheit noch entscheidend darunter, dass das wahrhaft Gute zu einem bloßen Mittel herabgewürdigt worden ist, zu einem bloßen Mittel im Dienst durchaus egoistischer Interessen, sie mögen so supranatural sein wie auch immer. Und es ist dann die entscheidende Bewegung in dieser Menschheitsgeschichte, dass der Überschritt erfolgt in jene dritte Periode, in der das Gute nicht um eines von ihm zu unterscheidenden Endzwecks getan wird, sondern in dem das Gute um seiner selbst willen getan wird. Das Bonum ist befreit davon, Instrument eines selbstsüchtigen Zwecks zu sein. Hier ist gewissermaßen der Egoismus der geschichtlichen Menschheit überwunden in dieser dritten Periode und an die Stelle dieses Egoismus, dieses selbstbezüglichen Interesses, ist getreten die Verpflichtung aller Glieder dieser menschlichen Gesellschaft gegenüber dem einen unwandelbaren Selbstzweck des Guten an sich. In dieser Ausrichtung gelangt allererst die Menschheit aus ihrer Zerspaltung, aus ihrer Partikularität heraus und ist in der Lage, so etwas wie eine kosmopolitische Gesellschaft zu bilden. Denn zuvor ist sie in Gruppen notwendigerweise zerspalten, in Gruppen, die allemal Bündnisse gegeneinander sind. Und diese antagonistische Situation wird erst im dritten Säkulum, im Zeitalter des ewigen neuen Evangeliums, überwunden werden. Das ist die Hauptlinie, die hier angedeutet wird. Und in diesen drei Phasen, glaube ich, wird sehr deutlich, wie bei Lessing, der moralische Fortschritt auf der einen Seite und der historische Progress auf der anderen Seite aufs engste miteinander verflochten sind. Die Moralität befindet sich im Fortschritt von einem sensualistischen Eudämonismus über einen idealistischen Eudämonismus hin zu einem moralischen Absolutismus, wie er in der dritten Epoche, in der dritten Periode der Menschheit gelebt wird. Im Einzelnen wird dieser Dreischritt von Lessing noch erläutert dadurch, dass er die ersten beiden Perioden auf die beiden großen religiösen Zentralideen ausrichtet, die in der Gegenwart noch maßgebliche Bedeutung für das Menschheitsbewusstsein haben. In der ersten Periode, und das heißt in der Geschichte Israels, von der Väterzeit bis hin zur Erscheinung Jesu Christi, ist es zur Offenbarung der Wahrheit gekommen, dass es einen und nur einen einzigen Gott gibt. Diese Erkenntnis ist in Israel nicht schlagartig zustande gekommen, meint Lessing, sondern in einem allmählichen Wachstum hat sich diese Erkenntnis herausgebildet. In der Zeit der ägyptischen Gefangenschaft musste, so meint er, Israel vielleicht sogar auf die Erkenntnis und Anbetung der Gottheit verzichten. Verboten die Ägypter, den hebräischen Sklaven, die Gottes- und die Götterverehrung, weil dies ein Privileg der Freien gewesen sei, jener, die die Herrschaft ausübten. Nach dem Exodus hat Israel nur eine zaghafte Vorstellung von seinem Gott zu entwickeln gewusst. Es verehrte ihn als den Gott der Väter und grenzte ihn damit ein auf seinen eigenen Lebensraum in voller Partikularität, wie Lessing meint. Es ist nur der Gott der Väter, unserer Väter. Und es ist nichts über sein Verhältnis zu anderen Gottheiten damit ausgesagt. Die weiteren geschichtlichen Erfahrungen erst ließen in Israel das Bewusstsein erreichen, dass dieser ihr Gott mächtiger sei als viele der anderen Stammesgottheiten und Nationalgötter ringsumher, bis hin, in der Zeit kurz vor dem Exil, so meint er, bis hin zu dem Gedanken, dass dieser Gott Israels, der Gott der Väter, in Wahrheit der mächtigste Gott unter allen Nationalgöttern sei. Aber immerhin, die Einheit dieses Gottes war bis zum Exil lediglich aus komparativischen Erwägungen in Israel gewonnen worden. Es war noch keine absolute Einheit Gottes, sondern lediglich eine relative Einzigkeit, die Israel zu denken in der Lage war. Man hat die Einzigkeit und die Einigkeit Jahwes nicht gedacht im Sinne der transzendentalen Einheit, wie Lessing sagt, nämlich konstruierend den Gedanken der Einheit aus dem Gedanken der Unendlichkeit, sondern man hat den Gedanken der Einheit im Sinne des Superlativs gedacht. Einheit, der eine, welcher mächtiger ist als alle anderen. Und diese Einheit lebt gewissermaßen von der Menge derer, die nicht auf derselben Stufe der Macht stehen. Ein Fortschritt in diesem Punkt brachte, so meint Lessing, das Exil. Denn im Exil lernte Israel eine Nation kennen, in der die Null, die Vernunft auf natürlichem Wege voranschreitend über den Standpunkt und über die Position bereits hinausgelangt war, auf der Israel, dank der göttlichen Offenbarung, allererst angekommen war. Es lernte im Exil die persische Religion kennen und in der persischen Religion lernte Israel den Begriff der Einheit Gottes so zu konzipieren, dass damit das Vergleichsmoment als Konstitutives ausgeschieden wurde. Gott ist nicht nur der eine, sofern er der mächtigste ist, sondern Gott ist der eine, weil es keinen anderen gibt. Diese Erkenntnis gewinnt Israel im Exil und diese Erkenntnis bringt es aus dem Exil mit zurück und damit zugleich bringt es zurück seine unweigerliche und unaufgebbare Treue gegenüber diesem Gott. Solange es noch andere Götter gab, konnte unter Umständen der Gedanke, der eigene sei der mächtigste, noch angefochten werden durch schlechte Erfahrungen mit dem Nachbarn, dessen Götter dann unter Umständen mächtiger waren, wenn man im Krieg mit ihm die Schlacht verloren hat. Diese Anfechtung musste notwendigerweise dahin fallen, nachdem die Erkenntnis bis zu dem Grad emporgestiegen war, dass eben den einen Gott nur deshalb gibt für dieses Volk, weil es keinen anderen Gott gibt. Nicht keinen anderen mächtigen Gott, sondern überhaupt keinen anderen Gott. In diesem Augenblick ist für Israel sozusagen die Möglichkeit des Abfalls von Yahweh zu einer, und der Hinwendung, der Abgötterei, der Hinwendung zu anderen Göttern, zu einer Absurdität geworden. Es ist unvernünftig für Israel fortan, nach dem Exil, anderen Göttern anzuhängen. Es ist ein Prinzip der Rationalität, dass Israel keine Idolatrie treibt. Nicht ein Prinzip, nicht eine Folge der Frömmigkeit, sondern eine Folge der Logik der Vernunft. Es ist einfach absurd und aberwitzig, einem anderen Gott anhängen zu wollen, wenn es keinen anderen gibt. Bei diesem Fortschritt blieb allerdings Israel auf dem anderen Sektor der religiösen Wahrheit nach wie vor gewissermaßen unterbelichtet. Es hat zwar Fortschritte auf dem theologischen Sektor der religiösen Erkenntnis gemacht, bis hin zu diesem Gedanken der Einheit Gottes als seiner schlechthinigen Einzigkeit. Es hat aber keinen Fortschritt gemacht, jedenfalls keinen, der das ganze Volk in seinem Bewusstsein durchdrungen hätte, auf dem anthropologischen Sektor der Religion. Nämlich dort, wo es um die Frage der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit des Menschen, seiner Weltlichkeit, seiner Weltgebundenheit oder seiner Weltüberlegenheit ankommt. Hier blieb Israel auch über die Zeit des Exils hinaus, so meint Lessing, durchaus befangen in der Vorstellung, dass menschliches Leben sich innerhalb der Grenzen dieser Zeit und dieser Leibhaftigkeit erschöpfe. Einzelne, meint er, einzelne Gruppen mochten zwar diese auch aus persischer und vor allem dann aus griechischer Geistigkeit hervorgewachsene Vorstellung der unsterblichen Seele für sich angeeignet haben, aber diese Einzelnen wurden nie Repräsentanten für das ganze Volk. Und schon gar nicht wurde diese anthropologische Idee der unsterblichen Seele und die damit verbundene Idee, nämlich der Entlohnung und der Vergeltung im künftigen Leben, erst recht wurde sie nicht in praktischer Hinsicht und in praktischer Absicht in Israel gelehrt, sondern wo sie erstmals auftauchte im griechischen Bereich, vermutlich hat Lessing dabei etwa an platonische Dialoge gedacht, stand die Vorstellung von der unsterblichen Seele aufs engste im Zusammenhang mit den Problemen der spekulativen Wahrheitsfindung, nicht mit Problemen der Lebensführung. Man denke nur an Platons Phaidon, wo etwa die Ideenlehre und die Lehre von der unsterblichen Seele Korrelate sind, also auf dem Raum der Erkenntnis ihrer Anwendung finden, nicht aber im Bereich der Lebenspraxis. Und hier brachte das Erscheinen Christi die große epochale Wende in der Menschheitsgeschichte. Denn Christus erwies sich als der erste zuverlässige und praktische Lehrer der Unsterblichkeit der Seele. Auf beide Momente legt Lessing besonderes Gewicht, auf die Zuverlässigkeit und auf die praktische Abzweckung. Denn es geht, so meint er, im Christentum entscheidend und wesentlich darum, dass die Unsterblichkeit der Seele gelehrt wird, nicht als ein Gut an und für sich, sondern gelehrt wird im Hinblick darauf, dass der Mensch auch nach dem Tod nicht aus seiner moralischen Verantwortung einfach entlassen ist, sondern die moralische Verantwortung reicht über den Tod hinaus. Und dies ist der Gedanke, des Gerichts und der Vergeltung im künftigen Leben. Keiner soll sich damit aus der moralischen Pflicht herausstehlen wollen und auch herausstehlen können, dass er den Tod als das letzte Datum seiner moralischen Existenz setzt und damit sich aus dieser Pflicht löst, wenn er durch dieses Tor hindurchgeschritten ist. Sondern Unsterblichkeit der Seele bedeutet gerade dies, dass über dieses irdische Dasein hinaus der Gerichtsaspekt unseres Lebens seine Fortexistenz hat und also auch in Zukunft und über diesen Tod hinweg diese Verantwortlichkeit und diese Belohnbarkeit und Bestrafbarkeit, diese moralische Passivität oder diese passive Moralität erhalten bleibt. Wir werden sehen, dass dann im dritten, in der dritten Periode hier auch in diesem Bereich noch einmal ein Umschlag erfolgt. Wichtig aber ist, dass bei dieser zweiten Periode von Lessing nicht nur ein neuer Inhalt in die Religion eingeführt wird, sondern zugleich auch davon ausgegangen wird, dass der alte, der ursprüngliche Inhalt der israelitischen Religion nicht mehr auf Offenbarung notwendig sich gründen muss, sondern die menschheitliche Vernunft hat gewissermaßen die Idee des einzigen und einigen Gottes als eine ihr unveräußerliche Idee zu verstehen gelernt. Die menschliche Vernunft hat sich mit dieser Idee identifiziert. Sie hat sie von A bis Z gelernt, sodass sie diese Idee aus ihrer inneren Evidenz für menschliche Vernunft etwas Bezwingendes und Überzeugendes ist und deshalb nicht mehr der alten Stützung durch äußere Offenbarung bedarf. Dies ist der zweite, wenn Sie so wollen, der nicht erweiternde, sondern der befestigende Fortschritt vom ersten Säkulum zum zweiten innerhalb der religiösen Entwicklung der Menschheit. Und die dritte Dimension schließlich bricht auf mit der Frage, wann es endlich zur vollendeten Aufklärung und zur völligen Reinigkeit des Herzens gekommen sein. Zu dem Gedanken der vollendeten Aufklärung wird offenbar Lessing aus der inneren Logik des bisher Entwickelten deshalb getrieben, weil er bereits im Übergang vom ersten zum zweiten Zeitalter die Einsicht gewonnen hat, dass hier ein zunächst äußerer Inhalt des Bewusstseins zu einem inneren, wesentlichen Inhalt der Vernunft geworden ist. Die Vernunft hat sich einen Inhalt so zu eigen gemacht, dass die Identität der Vernunft mit diesem Inhalt geradezu verschmolzen ist. Und die Frage ist, ob nicht ein analoges und ein gleiches auch stattfinden muss, im Hinblick auf den zweiten wesentlichen Inhalt der Religion, auf die Idee der Unsterblichkeit der menschlichen Seele. Was sich mit Bezug auf die Einheit Gottes ereignet hat, das müsste, wenn die Aufklärung zur Vollendung kommen sollte und also auch noch der letzte Rest von Heteronomie dem menschlichen Bewusstsein abgenommen werden soll, auch ereignen mit Bezug auf diesen zweiten Inhalt. Und das wäre das der Aspekt der Vollendung, der Aufklärung, die völlige Aneignung aller Inhalte durch die Vernunft und für sie selbst. Der zweite Aspekt ist der praktische Aspekt, den Lessing mit dem Ausdruck Reinheit des Herzens umschreibt. Und das heißt, dass hier kein Bonum, kein Gut, kein moralisches Gut in den Dienst eines selbstischen Zwecks gestellt wird. Unrein ist alles dasjenige, was ein allgemeines unter die Bedingung eines Besonderen stellt. Wenn aber wirklich das Allgemeine des moralischen Gut realisiert wird, im Horizont der christlichen Religion, dann bedeutet es eine unerträgliche Einschränkung und eine unerträgliche Verballhornung dieses moralisch allgemeinen Guten, wenn es nur zu dem Zweck des eigenen Heils in Angriff genommen wird. Hier ist das Herz gewissermaßen noch von sich selbst besessen und stellt das Unendliche in den Dienst seiner eigenen Endlichkeit. Die Reinheit ist dort erreicht, wo dieses Unendliche der Endzweck des Verhaltens ist und das endliche Dasein in der Vergessenheit seiner selbst, im Verzicht auf die Behauptung seiner eigenen Endlichkeit in diesem Dasein, dieses Gute als das unendlich Allgemeine vollbringt. Das wäre die Reinheit des Herzens, dass kein Mensch mehr auf sein eigenes subjektiv-persönliches Glück schielt, wenn es um die Frage des guten Willens und des guten Handelns geht. Diese Zeit ist noch nicht erreicht, wie Lessing meint. Aber er wird das Vertrauen nicht preisgeben und die Hoffnung nicht wegwerfen, dass die Gottheit in ihrem unmerklichen Gang auch diese letzte große Zeit des neuen, des dritten Evangeliums über die Erde und über diese Menschheit heraufführen wird. Der berühmte Paragraph, die berühmten Paragraph 86 und 87, wo er gewissermaßen sich selbst davon überzeugen will, sie wird gewiss kommen. Die Zeit eines neuen, ewigen Evangeliums, die uns selbst in den Elementarbüchern des Neuen Bundes versprochen wird. Und diesen einen Text, den möchte ich doch Ihnen gerne noch, diesen berühmten, geh deinen unmerklichen, ja, geh deinen unmerklichen Schritt, ewige Vorsehung. Nur lass mich dieser Unmerklichkeit wegen an dir nicht verzweifeln. Lass mich an dir nicht verzweifeln, wenn selbst deine Schritte mir scheinen sollten, zurückzugehen. Es ist nicht wahr, dass die kürzeste Linie immer die gerade sei. Die eigentümliche Formulierung klingt fast nach Autosuggestion, als müsse sich Lessing selbst dazu überreden, zu glauben, was er hier formuliert. Es ist keine gelassene Aussage, sondern es ist eine imperativische, selbstkommandierende Formulierung, die er hier wählt. Aber immerhin doch so, dass er dies als eine echte Chance in der Geschichte der Menschheit festhalten möchte. Dass nämlich die menschliche Vernunft in der Reflexion ihres eigenen Existierens ohne noch der Hilfsmittel einer äußeren Offenbarung zu bedürfen, die Gewissheit gewinnt und behält, dass ihre Existenz eine von den Zeitumständen und Zeitverhältnissen unzerstörbar ist, dass diese Existenz Dauer hat und Dauer behält, so wie dass dieses menschliche Bewusstsein, die menschliche Vernunft zu der Erkenntnis der unaufhebbaren und unreduzierbaren Einheit und Einzigkeit Gottes gelangt ist. Die Unsterblichkeit der Seele aber als ein natürlicher Inhalt der menschlichen Vernunft ist nicht die Vorstellung eines Jenseits der Erde. Die ungemein interessante Wendung, die Lessing in diesen letzten Paragraphen den Gedanken der Unsterblichkeit des Menschen gibt. Es ist nicht eine Hoffnung auf eine Welt jenseits der Diesseits, sondern Lessing hält auch hier noch den Gedanken durch, die Welt ist eine und nur eine. So gewiss Gott einer und nur einer ist. Dann aber kann Unsterblichkeit des Menschen nichts anderes bedeuten, als dass er immer wieder neu auf diese Erde zurückkehren muss, nicht um bestraft zu werden. Und das ist die Veränderung von der passiven Moralität in die aktive Moralität. Er wird immer wieder auf die Erde zurückkehren müssen in neuen Reinkarnationen, um sein innerstes Wesen, sein Selbst zur moralischen Vollendung und Perfektion zu läutern und emporzuheben. Die sittliche Vollendung des einzelnen Menschen ist eine Aufgabe, für die das zeitliche Dasein zu kurz ist, gewissermaßen. Es bedarf dazu eines viel längeren, eines mehrhundertjährigen Lebens und Daseins, damit in immer neuen Anläufen und in immer neuen Stufen diese Vollendung schließlich erreicht wird. Deshalb der Gedanke der Wiedergeburt und des immer neuen Lebens, eine Annäherung durchaus, würde ich sagen, des christlichen Glaubens, der christlichen Religion an durchaus buddhistische Vorstellungen. Bis hin, wenn diese Vollendung erreicht ist, dann wird es in diesem Räderwerk der Menschheit und des einzelnen menschlichen Daseins, dann wird es in diesem Ganzen nicht mehr zu einer notwendigen Fortsetzung kommen müssen. Wie es dann sich verhalten wird, malt Lessing nicht mehr aus. Er deutet auch diese Gedanken nur vorsichtig und behutsam an, wie er vielleicht darüber gedacht haben mag. Könnte aus den Teilen seiner Äußerung noch hervorgehen, die er nach der Erziehung des Menschengeschlechts noch gegenüber Jacobi geäußert hat. Das wäre ein Punkt, auf den ich dann in der nächsten Stunde zu sprechen kommen möchte, wobei allerdings Lessing nur ein Anknüpfungspunkt für den sogenannten und berühmten Pantheismus-Streit abgeben soll. Ich darf vielleicht hier, um das voranzudeuten, darauf hinweisen, beim Fragmentenstreit Lessings stellten wir die Fronten fest, Deismus und Orthodoxie, beide charakterisiert als eine Position, sofern beide in einem wechselseitigen, ausschließenden Gegensatz sich verstanden. Die Neologie, die den Widerspruch und Gegensatz zwischen Vernunft und Offenbarung als einen solchen Verstand, der, weil nur konträrer Gegensatz, die Möglichkeit enthält, dass beide Positionen wahr sind, sowohl die Position der Vernunft als auch die Position der Offenbarung. Lessing im Widerspruch gegen beide Positionen, gegen die Position des kontradiktorischen Gegensatzes und gegen die Position des konträren Gegensatzes zwischen Vernunft und Offenbarung. Beim letzteren, sofern eben die Behauptung der doppelten Wahrheit hier auftritt. Er offenbar damit rechnet, es könnte sein, dass weder die Religion aus Vernunft noch die Religion aus Offenbarung das Wahre ist. Es könnte sein, dass die Wahrheit der Religion jenseits der Religion selber liegt. Dies ist die Konstellation, die sich abzeichnet im Fragmentenstreit, und dieser Fragmentenstreit läuft aus in dieser Schrift Erziehung der Menschheit. Aneignung offenbarter Inhalte bis hin zur vollendeten Autonomie der Vernunft, der kein Inhalt mehr fremd ist, sondern für die jeder Inhalt jenes Maß an Evidenz besitzt, welches die Grundlage der Gewissheit dieser Idee abgeben kann. Hier ist die Vernunft emanzipiert, wenn ich so sagen darf, von jeglicher Bindung an ein Äußeres, an eine äußere Autorität. Die Wahrheit, die für die Vernunft Verbindlichkeit hat, ist in keiner Weise gegründet auf eine der Vernunft selber noch fremdbleibende Autorität und Instanz. Und der Fortgang nun über diese Position hinaus zeichnet sich ab in dem Pantheismusstreit, der in den Mitte der 80er Jahre entbrennt, anlässlich der letzten Gespräche, die der Düsseldorfer Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi mit Lessing 1780 in Wolfenbüttel geführt hat. Das sind die letzten theoretischen Erörterungen, die noch von Lessing angestellt worden sind. Und in dieser Diskussion zeichnet sich jedenfalls wiederum eine charakteristische Dreierkonstellation ab, die vorandeutet auf eine Position, wie sie dann am Ende des Jahrhunderts, vorzeichnend in das 19., vom Atheismusstreit Fichtes bezogen worden ist. Es ist hier eine Linie, und das ist meines Erachtens die Bruchzone eigentlich, aus der die Probleme des 19. Jahrhunderts konstituiert worden sind. Die Bruchzone vom Fragmentenstreit Lessings über den Pantheismusstreit zum Atheismusstreit Fichtes, also von 1778 bis 1799, die für die Problemformulierung von entscheidender Wichtigkeit sind, ohne dass in diesen Konstellationen bereits die Problemlösungen definitiv angeboten worden wären. Die Dreierkonstellation, jedenfalls in dem Pantheismusstreit der 80er Jahre, ist die, dass noch einmal auftritt der alte Gedanke des Theismus in der Gestalt der Aufgabe. Streit Lessings den Ausgang